die Dummen, nicht? Die so reden, das sind die Dummen. Ne? Das wird mal alles offenbar werden. Hier sehen wir, die Grundfesten der Erde und für ihre Bewohner, das sind Engel, Fürsten, die Gott Götter genannt hat, und Fürsten und Söhne des Höchsten genannt hat. Das sind die Grundfesten. Und wenn diese Grundfesten, denen Gott die Ehre gegeben hat, die Erde mit ihren Naturgesetzen, mit ihrer Bevölkerung der Menschheit, der Tiere und der Pflanzen und allem, was auf der Erde ist, gottgemäß zu verwalten, zu betreuen, nicht? Wenn das alles wankt, was da tragen soll und betreuen soll und sich in Finsternis verwandelt hat, die Lichtträger waren, müssen wir noch erstaunt sein, dass auf unserer Erde genau so aussieht, wie es aussieht. Könnten wir nicht auf dem ganzen Erdenrund von Haustür zu Haustür gehen und fragen, bist du für Krieg oder für Frieden? Die machen ja so, kannst du eine blöde Frage stellen. Ne? Die ganze Menschheit möchte Frieden und glückselig leben. Ne? Und, was sagt Jesus? Leider, es müssen allerdings Kriege sein. Warum? Weil diesen Funktionären in der unsichtbaren Welt Gott ihnen gegenüber auch einmal, wie soll ich sagen, Zugeständnisse zur Durchführung ihrer Anträge machen kann, gestattet, damit die nicht einmal sagen können im Endgericht, ja, du hast uns ja nie machen lassen, was wir meinten, so könnte es auch gehen. Sie wissen nicht und verstehen nicht, es wanken alle Grundfesten der Erde. Und jetzt trotzdem, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber sie sind alles erschaffene Geschöpfe. Nur einer ist wirklich Gott, Jesus Christus. Wirklich der einzige Sohn des Höchsten, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist und nicht wie diese übrigen hier, ein Werk der Schöpferhände Gottes sind. Nur. Wir haben jetzt gesehen, wie Jesus, ja, wie war die Folge? Diejenigen, die den Herrn Jesus steinigen wollten, als er ihnen diese Aussage präsentierte, da wussten die, ja, können wir nichts mehr machen, denn jetzt müssen wir jetzt, bevor wir den steinigen, müssen wir zuerst untersuchen, ob das nicht einer von denen sein könnte, die Gott Götter oder Sohn des Höchsten genannt hat. Dann kommt der Apostel Paulus in 1. Korinther 8 1. Korinther 8 Da spricht er von den Götzenopfern. Jetzt wollen wir unterscheiden lernen noch, dass zwischen einem Götzenopfer oder einem Götzenbild und einem Gott, zwischen Götzenbildern und Göttern endlich unterscheiden können. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis und so weiter, wissen wir, dass ein Götzenbild in der Welt nichts ist. Vers 4. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt. Für uns haben wir also keine Angst da, wenn irgend sowas an uns herankäme. Paulus schreibt ja das vorher. Wenn jemand von euch von Ungläubigen eingeladen wird, von Ungläubigen, sagen wir mal, die Großmutter hat Geburtstag, ne? Aber die ganze Sippschaft ist ungläubig, eingeladen wird, was würden wir sagen? Dann gehe ja nicht hin. Ne? Das schreibt Paulus. Und er will hingehen. Dann soll er aber konsequent sein, und dann essen, was vorgelegt wird, nicht? Nicht fragen, ja, wurde das Fleisch einem Götzen geopfert oder nicht? Ne? Nein, dann soll er essen, was da serviert wird. Nicht? Höchstens, wenn
ein Gläubiger mitkommt, nicht? Und weiß, das wurde einem, den Göttern, und dem Götzenbild geopfert, nicht? Wenn der um seines Gewissens willen das nicht kann, nicht? Dann sage ich, ja gut, also lassen wir das, nicht? Lassen wir das uns vorübergehen. Aber, und jetzt weiter. Und, Schlussvers 4, dass kein Gott ist als nur einer. So, und jetzt machen wir Punkt. Nein, jetzt lesen wir weiter. Denn wenn es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, aha, gibt es solche, die Götter genannt werden? Nach dem, was wir hören. Ja, von wem werden die Götter genannt? Von diesem einen einzigen Gott. Und dieses Wort Gottes an sie kann nicht aufgelöst werden. Da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel. Aha, die sind da im Himmel. Oder auf der Erde. Ja, was? Auf der Erde noch. Sei es im Himmel oder auf Erden. Wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. So, Paulus. Jetzt haben wir drei Zeugen, nicht? Der Herr Jesus, der auf Psalm 82 Bezug nimmt, und in der Mitte drin den Apostel Paulus, der sagt, ja, da es allerdings viele Götter und viele Herren gibt, bei Göttern merken wir, da geht es um das höchste Amt. Aber bei Herren, du bist der Herr.
Sowieso.
Ja, sowieso. Und ich bin der Herr Mungel, so weiter, Meier Müller. Nein. Das griechische Wort, das kennen wir aus der Sonntagsschule, aus feinen Sonntags- und Weihnachtsliedern, Kyrios. Nicht jeder Mann ist ein Kyrios, wie wir Herren, sondern nur ein König, ein Kaiser oder Gott oder der Sohn Gottes. Wer ist der Herr der Herren? Kyrios ton Kyrion, Jesus Christus. Also, Gott, Theos, Kyrios, Herr. Und jetzt Paulus, da es ja viele Theoi, Götter, und viele Kyrioi gibt, jetzt bitte, das sind sie wieder. Und jetzt kommt die Lösung für uns. So haben wir es doch nur noch mit wem zu tun? Nur noch mit dem einen Gott, dem Vater, und nur mit dem einen Herrn, dem Sohne. So. Aha. Was hat also Gott mit uns gemacht? Wir alle lagen verhaftet nach der bisherigen, wie alle übrigen Menschen, verhaftet unter die Herrschaft dieser Götter und Fürstentümer und Söhne Gottes und wie sie alle heißen mögen. Fürstentümer und Gewalten, Herrschaften, Throne und so weiter. Alle. Verhaftet. Die ganze Menschheit ist noch darunter verhaftet. Und uns hat er herausgerissen aus der Botmäßigkeit unter diese erschaffenen Fürsten und Götter und versetzt, wohin? In das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wo befindet sich das? Nicht einmal in den Himmeln. Das befindet sich außer über allen Himmeln, wie wir schon uns haben orientieren lassen. Christus ist bei der Himmelfahrt durch alle Himmel hindurch gestiegen und hat sich über allen Himmeln zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nämlich in jedes Licht zurückgekehrt, in das niemand zukommt. Und da in jenes Licht, wo niemand zukommt, sind wir zu Hause hineinversetzt. Nun sind wir also der Herrschaft dieser Majestäten, dieser unsichtbaren Herrscherwesen in den verschiedenen Rangordnungen entrissen. Verstehen wir? Und die geben sich alle Mühe, was? Nicht nur Satan, geben sich alle Mühe, uns noch in ihrer Gewalt zu behalten. Und was unseren alten Menschen betrifft, wie steht's da? Der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Diese wunderbare Stellung können wir nur jetzt, Hebräer 11, Vers 1, im Glauben,
in der Realität des Glaubens
einnehmen, diese Stellung,
und dann sind wir mit Christo verborgen in Gott. Mitten in dem unzugänglichen Licht sind wir geborgen.
Dem äußeren Menschen nach sind wir noch da.
Der innere neue Mensch ist schon vollständig diesen Gewalten entnommen, entzogen. Psalm 8. Psalm 8. David ist auf der Zinne seines Palastes eines Nachts und spricht in Vers 3, Luther Vers 4 wahrscheinlich: Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst? Das Wort wurde mir mal so lebendig. In Zürich hatte ein Astronom, ein gottesfürchtiger Astronom, einen Vortrag gehalten, die Größe des Weltalls auch in Fotografien, Bildern zur Darstellung gebracht und so weiter. Da war eine unserer teuren Schwestern in dem Vortrag, und die erzählt dann, und wie sie das unter dem Eindruck stand, des gewaltigen Gotteswerkes, jetzt David hier, wenn ich anschaue den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast. Ja, Herr, kannst du wirklich noch Zeit haben für mich? Hast du nicht Gewaltigeres zu tun? Kannst du wirklich auf mich achten? Da hat sie, ohne dass sie es wusste, was genau die gleichen Gedanken bewegt, wie hier David, nicht? Nur bei David, bei ihr waren schon Zweifel, Fragezeichen drin, nicht? In den Überlegungen. Hast du wirklich noch Zeit für mich? Nicht? Bei David ist klar, Mann nach dem Herzen Gottes, glaubt. Was ist der Mensch, dass du, trotz deiner Größe und der Herrlichkeit deiner Schöpfung, dass du noch sein gedenkst? Und des Menschensohn, dass du dich seiner annimmst. Bitte, hat David erlebt, dass Gott auf ihn Acht hat? Ganz genau. Wie sind die Gedanken seines Herzens? Und wie? Ne? Und wie? Und jetzt kommt die göttliche Antwort, die dem David ins Herz und in den Mund und hier in die Schrift gelegt wird. Achtung. Ein wenig hast du ihm, den Menschen, damit die ganze Menschheit, unter die Götter erniedrigt. Hebräisch Elohim. Erniedrigt. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Was steht in den beiden Sätzen? Die gegenwärtige Ordnung Gottes, die schon das auf den Kopf gestellte Ordnung Gottes präsentiert. Schöpfungsmäßig war der Mensch das der Zeit nach das letzte Geschöpf Gottes, das herrlichste Geschöpf. Sofort hat Gott dieses letzte Geschöpf der Zeit nach zum Herrscher eingesetzt über alles übrige Werk seiner Hände. Und ein erstes Werk seiner Hände waren die Himmel und die himmlischen Wesen, Engel und Geister. War kein Mensch da noch. Denn, wo warst du, sagt Gott zu Hiob, als ich die Erde gründete, als alle Morgensterne jauchzten und als alle Söhne Gottes, jetzt haben wir sie wieder, die Söhne Gottes, jubilierten. Also da waren die Geistwesen, und wenn diese Hoheiten, die Gott Götter und seine Höchsten genannt hat, alle da waren, was nützt mir, wenn ich ein Gott bin und keine Untergebenen, keine Untertanen und kein Reich und nichts zu regieren haben, nicht? Bitte. Ein wenig hast du ihn unter die Götter erniedrigt. Aha. Wen? Den von dir bestimmten Herrscher auch über die Götter und über die Engel.
Lesen wir weiter. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Was gehört in der Schöpfung nicht zu den Werken der Hände Gottes? Antwort: Nichts. Nichts gehört nicht zu den Werken seiner Hände. Wirklich, alles hast du unter seine Füße, unter die Füße des Menschen, der Menschheit gelegt. Und jetzt sind die Menschen wo? Unter den Füßen der Götter. Jetzt sind Engel und Geister, wie haben wir die Erklärung in Hebräer 1 oder 2? Sind sie die Engel, die Angeloi? Ich muss sagen, leider mit Boten übersetzt. Entkleidet den Begriff aus dem Griechischen. Nicht ein Bote hier bei uns auf der Erde, ja, das ist so eine Sache. Wir Alten haben noch vom hinkenden Boten gehört, nicht gelesen. Nein, ein Angeloi, ein Engel, ist schon besser. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Menschen werden nie als Geister bezeichnet. Menschen werden in ihrem Gesamtbestand immer als Seelen bezeichnet. So viele Seelen zogen hinab nach Ägypten und so weiter. Die einzelnen Menschen als Seelen. Der erste Mensch war eine lebendige Seele. Und sie sind, die keine Seele haben, das sind die Geister. Die haben eine geistliche Körper, einen geistlichen Leib, den wir nicht sehen. Sind Geister. Sind sie nicht allzumal die Angeloi, also die Engel, dienstbare Geister? Das ist gewaltig. Ob sie am Throne Gottes als Cherubim dienen, nicht? Oder uns Menschenkindern, den Kindern hier, ja. Was sagt Jesus in Bezug auf eine Kinderschar, die ihn umringt? Nicht? Ihre Engel, na, hat jedes Kind wirklich einen Engel, sehen alle Zeit das Angesicht ihres himmlischen Vaters. Da darf ich gleich noch etwas aussprechen. Das Angesicht Gottes, das ist Jesus Christus in seiner ganzen Person. Er ist das Angesicht Gottes. Wer mich sieht, der sieht wen? Den Vater. Dürft ihr, wenn ihr nach Hause kommt, und ihr hört vielleicht etwas von mir, also Name Muhl, dürft ihr dann sagen, ja, ich habe Bruder Muhl gesehen, ne? Von Angesicht zu Angesicht, ja, ja, ja. Aber ihr habt nur mein Angesicht gesehen. So, bitte. Jesus Christus ist das Angesicht Gottes. Ganz wunderbar. Durch die ganze Schrift, wir werden vielleicht in diesen Tagen, nicht nur vielleicht, noch auf diese köstlichen Zusammenhänge zu sprechen kommen. Psalm 8. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. So. Warum hat Gott jetzt diese Herrscherordnung auf den Kopf gestellt? Umgeschalten. Weil der zum Herrscher bestimmte Mensch sich was geleistet hat. Der Stimme der Lüge mehr das Ohr zu leihen als der Stimme des Herzens des Herrn. Ja. Ja. Sagt er. So. Genau, was wir heute früh beachtet haben, als Israel am Sinai das goldene Kalb gemacht hat, das ist der Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem ganzen Heer der Himmel zu dienen. Da haben wir es jetzt ja. Ne? Sie hätten als Volk Gottes jetzt, als Erstlinge, mit ihrem Herrn, dem wahrhaftigen Gott und Herrn, dem Sohne, über alle diese Engel auch herrschen. Nicht? Ihr braucht keine anderen Götter neben mir zu haben. Ihr dürft ja mit wem zu tun haben, aus Israel. Nicht? Mit dem Gott der Götter. Ich bin der Gott der Götter. Lesen wir etwa 10 Mal im Alten Testament. Ja bitte, wer will von uns auslegen oder übertragen, ich bin der Gott der Götzenbilder? Würde Gott sich bedanken dafür, nicht? Ich bin der Gott der Götter. Verstehen wir langsam, um was für Realitäten es geht.
Alles hast du unter seine Füße getan.
Und der Hebräerbrief nimmt Bezug auf dieses Wort und sagt, diese hier im hebräischen Psalmtext mit Göttern bezeichneten Wesen sind Engel. Also nicht etwa irgendwie irdische Hoheiten, ne? Sondern Engel, die Gott mit zu Göttern gemacht hat.
Das als Ergänzung aus Psalm 8. Und nun möchte ich abschließen mit einem wunderbaren Zusammenhang. Mose. Ja.
Ja, da muss ich gerade sagen. Was haben wir hier gelesen oder bei Paulus gelesen? Da es allerdings viele Götter gibt und viele Herren, es sei im Himmel oder auf der Erde.
Ja, Paulus, also jetzt geht's doch zu weit, nicht? Nein.
Als Mose den Auftrag hatte, zum Pharao nach Ägypten zu ziehen, um so den Gottesbefehl zu geben, lass mein Volk ziehen, ja, sagt Gott zu Mose, Mose, ich habe dich zum Ehl, Gott, zum Ehl des Pharao gemacht. Und dein Bruder Aaron ist dein Prophet. Eine zweite Stelle. Mose, ich habe dich zum Ehl deines Bruders Aaron gemacht. Zum Gott deines Bruders Aaron. Was wollen wir hierzu sagen? Ist vielleicht diese Schrift auflösbar? Das heißt für mich, unter anderem, so ist Mose ein wunderbares Modell für Gott, wie er sich in Christus sogar unter das Gesetz stellt. Christus hat in seiner Liebe sich unter das Gesetz gestellt. Mose, Gott, ein Darsteller Gottes. Können wir die ganze wunderbare Geschichte von Mose lesen. Wir kommen dann in wunderbare Zusammenhänge. Ja. Also, prophetische Gesetzesschau. Die Sonntagsschulgeschichte, als Moses berufen wurde, was ist in deiner Hand? Hirtenstab, wirf ihn auf die Erde, wirf ihn auf die Erde, da schlängelt sich eine Schlange, Mose flieht vor ihr, er greife sie an ihrem Ende. Mose gehorsam, so, hast du der Stab in seiner Hand. So, was ist das für ein Hokuspokus, nicht? Mose, ja. Wenn wir da jetzt lesen können, wie wir lesen können durch den Geist Gottes, durch den Geist Christi, dann werden uns Dinge geoffenbart, Vorgänge in der unsichtbaren Welt, um was es geht. Wir wissen doch, wer die Schlange ist, ne? Und wer der Stab in der Hand Gottes ist. Und so weiter. Und jetzt möchten wir einen Zusammenhang kurz, und zwar schlagen wir auf 2. Mose 23. 2. Mose 23. Halt. Stimmt ihr das? Noch nicht. Aha. Nein, nicht 23, Entschuldigung, sondern 32 und 33. 2. Mose 32. Jetzt ist die Katastrophe geschehen mit dem goldenen Kalb. Vers 30 lesen wir. In Kapitel 32, da spricht Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen. Vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Mose kehrt zurück zum Herrn auf den Berg und spricht, ach, Herr, so und so. Vers 32, und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest,
Wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast.
Mose bekommt eine scheinbar harte Antwort.
Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen.
Mose, dich kann ich unmöglich auslöschen.
Das geht nicht.
Oh weh, oh weh.
Die Liebe ist erfinderisch, was geschieht. Jetzt sagt Gott zu Mose, und nun gehe hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe.
Kommt eine Verheißung.
Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen.
Angenommen, wir wären in der Lage, mal persönlich, eine schwere Versündigung, wir warten kaum, uns Gott noch zu stellen, nicht? Und hören von Stephanus, da wandte Gott sich ab. Aber er sagt, zieh weiter deinen Weg, ich sende meinen Engel vor dir her. Würden wir dann weiterziehen, frohen Mutes. Ja, aber Mose nicht. Mose nicht.
Und siehe, mein Engel wird vor dir herziehen.
Damit wir da gerade richtig sehen, Jesus Christus ist nie ein Engel. Zu welchem der Engel hat er hier gesagt, du bist mein Sohn? Und der Engel des Herrn ist auch nicht der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist immer der Herr. Und sein Engel ist ein Engel. Offenbarung 1. Und durch seinen Engel hat Jesus die Dinge seinem Knechte Johannes gezeigt. Und am Schluss von Offenbarung, Kapitel 22, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Bitte. Also wer ist der Herr? Immer Jesus. Und er ist sein Engel, der Engel des Herrn, das ist ein Engel. Beispiel von Beliebigen, Lukas 1, der hohe Priester Zacharia ist im Heiligtum und räuchert. Draußen betet die versammelte Gemeinde. Jetzt erscheint dem Zacharias im Heiligtum, vor dem Räucheraltar, ein Engel des Herrn. Oder der Engel des Herrn. Zum Glück, nachdem er seine Botschaft ausgerichtet hat, stellt er sich vor, der Engel des Herrn. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Stimmt's also? Ist Gabriel der Herr Jesus? Nein, das ist sein Engel. Der wurde ja auch von Jesus zu Daniel gesandt und so weiter und so weiter.
Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Und am Tage meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihren Heim suchen. Kapitel 33. Und Jehova redet zu Mose, geh, ziehe hinauf von hier, du das Volk, das du aus dem Land der Ägypten ausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak, Jakob zugeschworen habe. Deinem Samen werde ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und verbreiten die Kananiter und so weiter. Vers 3, Kapitel 33. In ein Land, das von Milch und Honig fließt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen.
Ist das hart? Stimmt, was Stephanus festgestellt hat. Da wandte Gott selbst sich ab. Jetzt Achtung, wenn nun Gott aber zu Mose sagt, ich werde nicht mit euch ziehen, geht nicht mehr. Aber ich sende meinen einen Engel vor euch her. So. Ist der Engel jetzt vielleicht der Herr Jesus? Macht der Herr Jesus irgendetwas, wo Gott, der Vater, nicht mitgeht? Unmöglich. Der Sohn tut nichts, er habe denn zuvor es den Vater tun sehen. Also wenn der Vater nicht mitgeht, dann geht der Sohn auch nicht mit. Aber wer führt? Ein Engel. Jetzt Mose, großartig. Das mache ich ganz kurz. Jetzt tut Mose etwas, das ganze Volk in Entsetzen bringt. Mose schlägt sein Familienzelt ab. Die Stiftshütte war noch gar nicht da. Die kommt erst nachher. Sein Familienzelt ab
und mit Josua, seinem Knecht oder seinem Mitarbeiter, trägt er nun das abgebrochene Familienzelt wohin? Außerhalb des Lagers. Wo? Dort, wo die Meineidigen, die Huren und die Sabbatschänder gesteinigt wurden und das Holz gehängt wurden, wo der Abraum des ganzen Volkes hingetragen wurde mit einem Mord, wo die Sünde des ganzen Volkes konzentriert vorhanden war. Geht dorthin und baut sein Familienzelt dort auf und geht dort, also an einer Stelle, die nach dem Gesetz die Unreinigkeit selbst oder die Sünde selbst darstellt. Den Fluch der Sünde darstellt. Und dort stellt er sein Familienzelt auf, geht da hinein mit Josua. Was geschieht? Und alle Söhne Israel standen jeder am Eingang seines Zeltes und guckten nach was? Unser Führer, der Mose? Dorthin? Unmöglich. Was ist los? Und was geschieht jetzt? Warum hat Mose das gemacht? Er hat ja gehört, ich kann nur dort zuschlagen, richten, wo Sünde vorliegt, nicht? Jetzt war, habe ich gesagt, die Liebe ist erfinderisch bei Mose. Er sagt, jetzt mache ich mich selbst zur Sünde, ich gehe dorthin, wo alle Verdammten und Verfluchten und die Blutschuld und alles da zusammengeballt ist, bin ich mittendrin, jetzt bin ich die Sünde der ganzen Volk. So, Herr, kannst du es zuschlagen? Hm? Antwort: Da redete Gott mit Mose in diesem Zelt, außerhalb des Lagers, von Angesicht zu Angesicht. Wer redete da mit Mose? Genau der, der wirklich sich zur Sünde, nicht nur des ganzen Volkes Israel, sondern zur Sünde der Welt hat machen lassen. Jetzt, von Angesicht zu Angesicht, Josua, der Sohn Nuns, das heißt auf Griechisch Jesus, bleibt beständig im Innern der Hütte, während Mose herauskommt, das ganze Volk muss sich abwenden. Warum? Das Angesicht des Mose strahlt so, dass sie die Strahlkraft gar nicht ertragen können. Warum? Warum? Weil er den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, von Angesicht zu Angesicht geschaut hat. So. Das hat also Mose fertiggebracht. Er, der da steht, hat schon gesagt, mein Gott kann das dem Gesetz Unmögliche wunderbar möglich machen. Und jetzt, wie geht's weiter? Das lesen wir in Vers 11. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redete, und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nun, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Das heißt, Josua wird im Neuen Testament als Jesus bezeichnet. Nicht Josua, sondern Jesus. Also Jesus bleibt er. Der sich zur Sünde hat machen lassen, ohne Änderung. Und jetzt das Wunderbare. Damit dürfen wir abschließen. Jetzt hat Mose Mut bekommen und spricht zum Herrn, Vers 12. Du hast mir gesagt, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Also ein Engel des Herrn, oder mein Engel, jetzt möchte Moses mal noch wissen, halt, ich muss genau wissen, wer von diesen Engeln des Herrn. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, da drin im Zelt, außerhalb des Lagers. Wo sollen wir antreten, wenn wir Sünder von Gott etwas wollen? Wo? So lasst uns hinaus, außerhalb des Lagers. Ne? Das ist Jesus. Da werden wir angenommen. Du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen und hast zu mir gesagt, ich habe Gnade gefunden vor dir. Du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Nun denn, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen. Kennen wir den Weg Gottes? Nur einen. Ich bin der Weg. Dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und er sprach zu ihm, Mose, zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht,
Das hat man ja wohl kennengelernt. In der Hütte außerhalb des Lagers.
Wenn dein Angesicht, das heißt für uns Jesus Christus, nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf. Lass uns lieber hier umkommen. Wollen wir es auch so sagen? Herr Jesus, nur wenn du so angehst, Vater, nur im Namen Jesu, sonst kein Engel und kein der Götter und nichts mehr von dem. Da sind wir alle erlöst, wir haben es nur noch mit dem Vater und nur noch mit dem Sohn zu tun. Jetzt kommt das Schönste. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Und woran soll ich denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst. Ja. Das ist der Mose, der gesagt hat bei seiner Berufung als Erlöser aus Ägypten, was? Ich bin schwerer Zunge. Was, Mose? Was hast du da für eine wunderbare Zunge, die das Herz Gottes besiegt hat? Aber wo hat er die Sprache gelernt? Außerhalb des Lagers? Genau dort, wo kein Heiliger hingeht. Nicht? Mit Abscheu alle Heiligen. Die heiligen Engel vom Gesetz. Dort Fluch, Unsegen, Verdammnis und alles. Da findet sich der Heilige Gottes. So. Und wir? Außerhalb des Lagers Golgatha. Geborgen, mit Christo verborgen in Gott. Amen. Das im Zusammenhang mit unserem Thema prophetische Gesetzesschau, dass das Gesetz vom Sinai von Engeln angeordnet, vor Gott beantragt, von Gott geprüft wurde und erst dann zum Beschluss erhoben worden ist, nachdem der Wortlaut genau dem entsprach, was Gott mit seinem Sohne auf Golgatha zu tun gedachte, was er schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat in seinem Vorsatz. Wir haben den Mann voll Heiligen Geistes, Stephanus, gehört und dann fliegen die Steine. Wir haben den Apostel Paulus gehört, in seinem Zeugnis die gewaltige Antwort auf die Frage, warum nun noch das Gesetz überhaupt im Galaterbrief. Und dann die Klärung, angeordnet durch Engel, in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter ist aber nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Also ein Abgeordneter der Engel. Einer von denen, die die Ehre hatten, von Gott dem Höchsten, unserem Vater in Christo, als Gott antreten zu können. Ich erinnere daran, Stephanus sagt ja, dass es ein Engel war, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet hat. In Apostelgeschichte 7. Und da wollen wir einmal das Wort des Apostels Paulus im Galaterbrief näher ansehen, um auch einen weiteren gewaltigen Zeugen vor uns zu haben, der die göttliche Beurteilung des Vorganges am Sinai beschreibt. Die göttliche Beurteilung. In Galater 4 saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt,
Höret ihr das Gesetz nicht? Das heißt natürlich, mit Ohren des Herzens, von Gott geöffnet. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd, Hagar, einen von der Magd und einen von der Freien, der Sarah. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung. Und jetzt kommt ein Muster göttlicher Prophezeiung, prophetischen Inhaltes, was das Gesetz betrifft, vom Gesetz aus. Was einen bildlichen Sinn hat, also die damaligen Familienverhältnisse des Vaters aller Glaubenden, Abraham. Dieser Mensch Abraham wurde, was seine Väter betrifft, als Götzendiener erzogen. Das nur noch schnell nebenbei. Wir lesen, seine Väter dienten anderen Göttern. Es ist also nicht so, dass dieser Abraham, so hieß er in der ersten Hälfte seines Lebens, dann hat Gott seinen Namen abgeändert in Abraham, und anlässlich der Abänderung des Namens hat Gott das Gesetz der Beschneidung erst auf diesen Glaubensvater gelegt. Dieser Vater aller Gläubigen, Abraham zuerst, da war er noch unbeschnitten, da war ein Heide wie irgendeiner. Da hat also Gott aus der Masse einer Menschheit einen einzigen Menschen herausgerufen. Ich habe den einen Abraham auserwählt. Nach freier Wahl der Gnade. Er war also nicht schon von Haus aus ein Gottgelehrter im Sinne biblischer oder gar neutestamentlicher Art, dass er es von Haus aus schon mit dem Gott der Götter, mit Gott dem Höchsten, dem Allerhöchsten, von Jugend auf belehrt zu tun gehabt hätte. Er wurde also als Heide, unbeschnittener Heide, herausgewählt aus der Masse einer ganzen Menschheit, als ein einzelner Mensch. Abraham. Und diese beiden Frauen, die eine seine Frau, die Herrin Sarah, die Freie, die Magd der Sarah, die Hagar, eine ägyptische, eine Ägypterin, Magd der Sarah. Diese beiden Frauen stellen zweierlei Bündnisse dar. Zweierlei Bündnisse. Und zwar, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Gleich im Galaterbrief, Kapitel 4 am Anfang, Vers 9 oder 4 und 5, Kapitel 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz. Hat sich also der Sohn Gottes, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Da hat sich also Gott in Christo selber unter das von ihm genehmigte, aber nicht unter seinem Wohlgefallen stehende Gesetz gestellt. Ganz wunderbar. Und insofern ist Mose ein Darsteller Gottes, nicht? Mose stellt das Gesetz dar, als Gott sich in Christus selber unter dieses Gesetz gestellt hat, sich sogar mit diesem Gesetz identifiziert hat, Jesus Christus. Er hat nicht nur alles geglaubt, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten, Jesus Christus,
sondern er hat sich mit jedem Fluch des Gesetzes identifiziert, der soll sich an mir jetzt auswirken. Mit jeder Forderung des Gesetzes identifiziert, ich will die bezahlen. Hat Gott in Christo am Kreuz alle Forderungen des Gesetzes bezahlt? Jawohl. Hat er alle Flüche auf sich genommen? Jawohl. Was will das Gesetz jetzt noch verlangen? Bis zum zweiten Mal eine Bezahlung, wenn alles bezahlt ist? Das wäre dann Sinn, nicht? Ja. Und wenn alle Flüche des Gesetzes durchgeführt worden sind, hat Gott das Gesetz bestätigt. Und wenn er die Forderung bezahlt, hat er die Forderung auch bestätigt. Aber was hat das Gesetz noch zu sagen? Vor Gott nichts mehr. Ist alles erfüllt? Ne? So.
Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft.
Also, solange ein Mensch, ein Volk, eine Gemeinde sich ganz oder teilweise unter das Gesetz stellt oder meint, also das bleibt dann doch nicht übrig, so nehme ich gerade einen klassischen Fall, da höre ich immer wieder, ja Bruder Muhl, aber die 10 Gebote, ja, die bleiben doch im Gesetz. Wisst ihr, was ich dann sage? Ja, wisst ihr jetzt nicht? Das sage ich jetzt. Stelle ich eine Frage, eine Gegenfrage. Hältst du den Sabbat? Ja, nein, dann wäre ich aus der Gnade gefallen nach Paulus. Ne? Ja, bitte, aber das Sabbatgebot ist eines der 10 Gebote. Nun sagt die Schrift, und wenn ich alle Gebote halte und übertrete nur eines oder missachte eines, dann bin ich das Ganze schuldig. Also, wo willst du antreten? Entweder oder. Ganz, also hier gilt nun mal das Gesetz, entweder oder. Noch einmal, und wenn ihr vom Geiste geleitet seid, Paulus, dann hat er 5. Wenn ihr vom Geiste geleitet seid, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Das hat als Konsequenz, insofern wir noch, ohne es zu wissen oder bewusst, uns unter Gesetz stellen, soweit sind wir nicht vom Geiste mehr geleitet. Da sind wir noch unter Knechtschaft. Und zur Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Und jetzt die Stelle, Vers 3 und Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz sind, loskaufte. Von was? Ja. Loskaufte von dieser Knechtschaft des Gesetzes. Also was für eine Beurteilung findet das Gesetz von Gott? Den Höchsten. Stellen wir uns vor, oder ich sage immer, wenn ein gesetzestreuer Jude, der dem Gott Abrahams treu erhalten will, nicht? Und für ihn der Vorgang am Sinai hochheilig ist, nicht? Das ist auch richtig, nicht? Soweit er eben noch unter Gesetz ist und Christus nicht kennt. Und kommt jetzt in Berührung mit solchen Aussagen, die wir jetzt gerade gelesen haben, dass der Vorgang am Sinai, Achtung, von Gott aus beurteilt, dem Vorgang entsprechen soll, der mit Abraham über die ägyptische Magd Hagar dann den Ismael geboren hat. Das sei jetzt das Modell für den Vorgang am Sinai, das doch für ein jüdisches Ohr untragbar, also wirklich oder unverdaulich. Da kann er sich nur dagegen ja, mit ganzer Person stemmen. Ne? Das ist nur eine Aussage. Dann verstehen wir auch den Apostel Paulus, dass er dieses Evangelium von der Gnade Gottes ohne Gesetz jeweils mit Furcht und Zittern verkündigt hat. Denn er wusste, was es heißt, ein Gesetzesfanatiker zu sein. Nicht? Was da den Eifer für das Gesetz betrifft, war er ein Pharisäer der Pharisäer, ein Hebräer der Hebräer, aus dem Stamm Benjamin, am 8. Tag beschnitten und so weiter. Und sagt dann, und alle diese Vorzüge Israels, nicht? am achten Tag beschnitten, ein Hebräer der Hebräer, ein Sohn Israels und was das Gesetz betrifft, ein Eiferer und so weiter. Alle Vorzüge Israels, die er hier aufzählt, habe ich für Verlust geachtet, um Christum zu gewinnen. Ja, ich achte es auch für Verlust, ich achte es sogar für Dreck, um Christum zu gewinnen, um in Christo erfunden zu werden. Das ist doch schwerer verdaulich für einen Juden. Ne? Stellt euch mal vor. Paulus gibt ja ohne weiteres zu, was haben die Juden für einen Vorteil? In vielen Dingen, und dann zählt er auf das und das und das und das. Ne? Sagt aber, in Bezug auf die Person des Heiligen Gottes, unseres Messias, Jesus Christus, muss das alles als Verlust gebucht werden. Ne? Da haben wir nämlich die göttliche Gewinn- und Verlustrechnung für uns. Ne? Alles, was mir bis jetzt als Jude, als Israelite Gewinn war, ne? Mit den Vorzügen Israels, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das ist Gewinn- und Verlustrechnung Gottes. Ne? Und hier haben wir eine modellhafte, ein Beispiel, wie wir jetzt die Dinge, die im Gesetz, sagen wir mal jetzt im Alten Testament vor uns liegen, deuten können, nicht nur können, sondern ein gottgegebenes Muster, wie wir das Gesetz leben sollen. In Christo Jesu. Also die eigenartigen Gegebenheiten in den Familienverhältnissen von Abraham, Sarah und Hannah. Eine Erzählung, so geschah es, so war es damals. Gut, eigenartig denken wir und so, Abraham und Hagar und so weiter und alles drum und dran und weiter. Aber alles, was nun im Gesetz geschrieben steht, hat für uns durch den Geist Gottes, sind wir befähigt, die göttlichen, gewaltigen Tatsachen, Ordnungen, Beurteilungen, Zusammenhänge verstehen zu lernen. Geistlicher. Da möchten wir uns doch noch befestigen lassen in der wichtigen Aussage, Gesamtaussage der Schrift, welche sonderbarerweise von christlichen Verkündigern überall, von jüdischen, israelischen und mohammedanischen Verkündigern und Gesamtorganisationen religiöser Art oder glaubensmäßig abgelehnt wird, dass es eben wohl nur einen wahrhaftigen Gott gibt, aber dass dieser eine wahrhaftige Gott geruht himmlische Majestäten und ausgewählte Menschen mit dem Ehren, nicht nur Titel, Gott zu versehen, sondern ihnen entsprechende göttliche Vollmacht zu erteilen oder erteilt zu haben. Und wenn wir das ablehnen zu erkennen, können wir immer noch, wenn wir wollen, dann sind wir aber gegen die Schrift eingestellt. Und dann haben wir, wenn wir das ablehnen, das Wort Gottes aufgelöst. Haben wir gehört? Und diese Schrift kann nicht aufgelöst werden, denn es ist ein Ausspruch Gottes des Höchsten. Da dürfen wir uns noch einige Zeit in diesen Ordnungen weiter einführen lassen, indem wir das Psalmbuch noch aufschlagen. Psalm 82 haben wir schon etwas näher angesehen. Wir lesen noch einmal das Wort in Psalm 81. Psalm 81, Vers 9.
Elberfelder, Luther 10. Es soll kein fremder Ehl unter dir sein, kein fremder Gott. Genau das Wort für Gott, Ehl. Und du sollst dich nicht bücken vor einem Ehl des Auslandes, also der Nationen. Also hat jede Nation einen Engelfürsten über sich, nicht nur Israel, denn Michael, wir lesen von einem Engelfürst des Königreichs Persien, von einem Engelfürst des Königreichs von Griechenland, das waren ja alles Weltreiche, warum gerade diese drei gleichzeitig vor uns hingestellt werden, dürfen wir dann auch noch näher verstehen lernen. Ich darf das kurz so sagen. Das Weltreich der Meder und Perser war östlich von Israel und das Weltreich der Griechen nach Alexander dem Großen war westlich von Israel. Und Israel steht immer, Jerusalem, Israel in der Mitte der Erde, im Nabel, in der Mitte der Nationen als Nabel der Erde. Das heißt, da ist ein Weltreich östlich von Israel, ein Engelfürst der Meder und Perser, ein Weltreich westlich, das ist eine Darstellung, das ist gleich wagen zu sagen, vielleicht kommen wir noch dazu, das näher anzusehen, Situation von heute, der damalige Engel der Meder und Perser, dieser Gott ist, unter den Göttern ist es, der heute die beiden Mächte im Osten, Russland und China, dirigiert. Alle anderen hat er unter seine Kontrolle bekommen und der Engelfürst von Griechenland, der Humanismus der Griechen, ist der Engelfürst, der heute den Westen kontrolliert. Und heute haben wir Ost-West, im Osten zwei Mächte, im Westen eine Macht. Und jetzt kommt es darauf an, wer von den beiden die Oberhand als einziger noch dasteht. Dann sind wir in der Situation, die dann das Ende dieses Zeitalters und das Ende der früher angefangenen Zeitalter nun ausmacht und alle Dinge zur Durchführung kommen, die geschrieben stehen. Jetzt habe ich schon eine gewaltige symmetrische Darstellung bezeugt, wie sie im Alten Testament vor uns hingestellt wird. Und wenn Jesus sagt, das sind Tage der Rache am Ende dieses Zeitalters, auf dass sich alles, auf dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also was steht alles geschrieben? Ne? Wer weiß von uns, was alles geschrieben steht? Ne? Auch ich nicht. Ne? Aber das muss alles erfüllt werden und zwar global, universal, gleichzeitig. Ist so etwas heute möglich? Ja. Was zum Beispiel Daniel 8 geschrieben steht, dass eine Macht aus dem Westen, das war damals Alexander der Große, der das Perserreich überrannte in Kürze und zur Weltherrschaft gelang, wenn dort geschrieben steht von Alexander, bevor ich da weiterfahre, gleich, wer das noch nicht gehört haben soll, ein wichtiges Gotteswort von Salomo in Bezug auf das prophetische, zeitprophetische Wort Gottes, zu dessen Verständnis, wenn Salomo sagt, das, was war, soweit es die Bibel festhält, ist das, was sein wird, wann? Am Ende der Tage. Und das, was geschehen ist, die Bewegung, ist das, was geschehen wird, am Ende der Tage. Stimmt genau überein mit dem eben angeführten Wort Jesu, das sind Tage der Rache, die Gott abkürzt zum Glück, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also hat sich bis heute noch gar nicht voll erfüllt. Alles, was sich bis jetzt erfüllt hat, sind nur Vorerfüllungen, damit wir die Enderfüllung an den vorausgehenden Vordarstellungen oder Modellen, Vorführungen verstehen können. Wenn ich wissen will, was jetzt kommt und geschieht, und wenn ich gesagt habe, global und universal, haben wir das alt- und neutestamentliche Wort vor uns. Ich werde nicht nur noch einmal die Erde erschüttern, wie damals am Sinai,
sondern ich werde die Himmel und die Erde erschüttern.
Bitte. So steht im Alten Testament geschrieben, vom Hebräerbrief zitiert, und Jesus sagt, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann auf der Erde Bedrängnis und Ratlosigkeit der Nationen. Warum? Große Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Und dann, die Menschen werden verschmachten, schon vor Furcht und Erwartung der Dinge, die erst noch über den Erdkreis kommen werden. Ja, wie kann man schon verschmachten, bevor die Dinge laufen? Wenn die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Wir haben ja schon gehört, sicher alle, 1982 haben wir eine Sternkonstellation, dass sämtliche Planeten auf einer Seite der Sonne, das heißt, wenn die Sonne alles zusammenhält, und in ihrer Zentrifugalkraft wollen die alle weg von der Sonne, nicht? Dann ziehen die alle auf einer Seite. Was das? Angenommen, die könnten die Sonne nur ein wenig aus ihrer Stelle rücken, nicht? Und dann beginne es zu wackeln da oben. Nicht? Wenn es da oben zu wackeln beginnen würde, dann wären wir sicher auf der Erde, dass wir auch nicht mehr sicher sind da unten. Nicht? Also, wir wollen aber einander nicht Angst machen, sondern uns der Aussagen bewusst werden, dass alles, was heute schon vorhanden ist, an Raumfahrt, an Elektronik, an Biologie, an Chemie und Physik und Atom und wie die Ungeheuerlichkeiten alle heißen mögen, die sind im Worte Gottes alle schon da, schon bekannt. Und ich darf sagen, wenn unsere Chefwissenschaftler, die sich gerade mit den genannten Dingen maximal nicht nur befassen, sondern damit manipulieren können, mit dem allem, wüssten, was ihnen noch gegeben sein wird in Zukunft, dann würden sie vielleicht jetzt schon lieber die Finger davon lassen. Und sie wüssten, was noch alles geschrieben steht in der Hinsicht. Nun, und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott des Auslandes, da sind wir stehen geblieben. Jedes der 70 Nationen hat einen dieser Götter über sich. Von Gott in guter Absicht zum Wohl des betreffenden Volkes eingesetzt, das nun göttlicherweise zu betreuen. Und jetzt darf ich gerade noch etwas sagen, weil ja heute der Islam so sich meldet. Erstens gehört dieses Geschehen unter das Wort Jesu im Lukas-Evangelium, wo er auch die Endphasen dieses Zeitalters beschreibt. Seht den Feigenbaum, achtet auf den, das heißt, das wiedererstandene Israel, der Staat Israel, das ist der Feigenbaum, und alle Bäume. Nun ist ja, daran sind wir jetzt gerade, die Tatsache, neben Israel haben wir noch ein anderes Volk, das ist von dem Namen nach fast zu verwechseln mit Israel, nämlich die Nachkommen Israel. Nicht? Israel ist der Stammvater Israels, Jakob. Jakob. Der hieß zum ersten Mal, da taucht der Name Israel ja zuerst auf, bei Jakob. Da wird der Name Jakob abgewandelt in Israel. Die Söhne Jakobs sind Israeliten. Und die Söhne Ismaels sind Ismaeliten. Und das sind die heutigen Araber. Und Mohammed war ein Araber, ein Sohn Ismaels. Er hat ohne weiteres Abram als ihren Vater anerkannt und den Gott Abrahams anerkannt. Das müssen wir noch bedenken. Und sagt, Mose ist ein Prophet. Und Jesus Christus, der Mohammed lebte ja 500-600 Jahre nach Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch ein Prophet. Aber ja nicht der Sohn Gottes, denn Gott hat nach Mohammed keinen Sohn. Jetzt merken wir schon, dass, oder können verstehen, dass in dieser Religion des Islam Kräfte, Wurzelgebiete vorhanden sind, dass das eine ganz bestimmte Macht in sich birgt und Erklärung darstellt, wieso konnte durch diesen Beduinen Mohammed vorerst eine Religion gestiftet, aufgestellt werden, die wie ein Lauffeuer den Mittleren Orient erfasste und nach 100 Jahren schon vom Indus bis nach Spanien reichte. Das ist nicht die menschliche Kraft des Mohammed, sondern war das die Kraft des Mose, die das alles bewirkte? Nein. Das war die Kraft Gottes des Höchsten durch Engel. Gottes des Höchsten durch Engel. Nun, wie ist es? Ich darf Gott das so sagen. Was Michael für die Söhne Israels ist, das ist der Engelfürst, den Gott als verantwortlichen Chef mit seinen himmlischen Heeren zugunsten Israels eingesetzt hat, das ist Allah für die Söhne Ismaels, einer der Engelfürsten. Jetzt können wir nicht sagen, ja, das ist nichts, das ist dummes Zeug, nein. Eine von Gott eingesetzte Ordnung für die Söhne Abrahams nach dem Fleisch. Im Moment, wo Ismael schon da war und Gott sagt dem Abraham, du, den habe ich nicht gemeint, sondern den, der noch aus deinen Ländern kommen wird und aus dem Schoße deiner Sarah. Das ist der Sohn der Verheißung. Was macht Abraham? Ach, dass doch auch Ismael vor dir leben möchte. Ja, der geistlich. Ne? Gott sagt, jawohl, habe dich erhört. Auch aus ihm werden 12 Fürsten kommen. Wieder zum Verwechseln mit Israel. Ne? Israel, Ismael. Zum Verwechseln. Und auch er wird zu einem großen Volk werden und ich werde sie segnen. Ne? Aber Charaktereigenschaft, er wird ein Wildesel von Mensch sein. Und seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Bitte, Khomeini. Ne? Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Hat die alte Bibel recht? Nicht nur recht. Sondern alles, was geschrieben steht, erfüllt sich erst wann, haben wir gehört. Am Ende der Tage. Voll. Jetzt. Und die wahnsinnigen Gegebenheiten, die jetzt in die Hände einer gottlosen Menschheit gelegt sind, vom Atom über Elektronik und Biologie und wie sie alle heißen, die Dinge, 6000 Jahre lang blüht der Mensch vom Fall Adams bis vor kurzem den Acker mit einem Jochrinder. Ne? 6000 Jahre. Wollen wir die Linie mal grafisch darstellen? Weißt, da müssten wir also jetzt bis USA, ne? Horizontal gehen. Und jetzt in wenigen Jahrzehnten geht diese Ruhekurve, steigt die an und fliegt jetzt senkrecht in den Weltraum hinauf. Stimmt? Buchstabe. Leben wir also in einem Zeitpunkt, in einer Zeitfrist, die sie bis jetzt noch nie war. Jawohl. Sollen wir langsam aufwachen aus dem Schlaf, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen ist, in die Himmel will ich hinaufsteigen, über alle Götter mich erhöhen und zurückkehren an den Versammlungsort im alten Norden, im Weltall. Wo steht das geschrieben? Jesaja 14. Nämlich dann, wenn Satan auf die Erde geworfen sein wird, wer weiß wie bald, hat Gott vor Grundlegung der Welt schon seine Gedanken des Herzens erforscht, was er dann überlegen wird, wenn er auf die Erde geworfen sein wird. Schlagen wir das auch auf, steht auch im Gesetz. Jesaja 14. Das haben unsere Lehrer in die Vergangenheit verlegt und das als Fall Adams in irgendwelcher Zeitspanne der Vergangenheit gesehen. Nein, die Schrift, das ist nicht unbedingt falsch, aber hat seine Berechtigung. Also, wir haben gesagt, Jesaja 14. Wir wissen doch alle,
dass Satan eines Tages aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird. Sind wir einverstanden? Gut. Sagt niemand ja, das seid ihr also gar nicht so sicher, ja, nicht? Aha, ja. Ah, gut. Jetzt sind wir aus dem Schlaf aufgewacht. Ja. Oh, das ist ja nicht vergessen, erinnert mich. Nach dieser Stelle wollen wir gleich ein Wort im Propheten Daniel aufschlagen, oder einige. Also jetzt haben wir Jesaja 14 und wir lesen die bekannten Worte von Vers 12 an. Wie bist du aus den Himmeln gefallen? Hebräisch ist Himmel immer in der Mehrzahl. Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Stimmt das heute? Wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Überwältiger der Nationen. Und du sprichst in deinem Herzen. Wo kommt diese Wortfolge zum ersten Mal vor in der Bibel? Du. Sonntagsschule. Bitte? Aha, nämlich, als Satan die ersten Menschen zu Fall gebracht hatte und Gott die Schlange zur Rede stellt und mit ihr spricht, heißt es, und du, Schlange, wirst ihm, den verheißenen Retter und Weibessamen, in die Ferse stechen. Du. Und hier wieder du. Und du sprichst in deinem Herzen. Wann spricht er in seinem Herzen das? Wenn er auf die Erde geworfen sein wird. Ne? In die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Was versteht die Schrift unter den Sternen? Für was sind die Zeichen? Nicht für astrologischen Spuk. Die Sterne, die du siehst, bedeuten Engel, sind Zeichen für Engel, für Götter, für Fürstentümer und Gewalten. Sonne, Mond und Sterne fasst die Schrift unter dem gemeinsamen Nenner zusammen, das ganze Heer der Himmel. Und die Fürstentümer und Gewalten und Herrschaften in den Himmeln und ihre Heere nennt die Schrift genauso das ganze Heer der Himmel. Darf ich hier einen Moment stehen bleiben? Ich müsste überall bei jedem Wort bitte stehen bleiben. Wir könnten fast für jedes Wort eine ganze Bibelstunde in einem Bibelkurs halten. So gefüllt ist unsere Bibel, weil es Gottes Wort ist, durch den Heiligen Geist. Kennen wir an den Bahnhofanlagen bei kleineren, schon manchmal auf dem ersten Bahnsteig, eine Lichtsignalanlage, eine große Tafel, wo die ganze Bahnhofanlage wie auf einem Plan aufgezeichnet ist, und dann hat es dort Signallämpchen, nicht? Bei jeder einzelnen Weiche in der Bahnhofanlage ist gezeichnet und dann ein Lämpchen. Die leuchten auch wie auf den Straßen Signale auf, grün, rot, gelb, so. Jetzt nehmen wir einen Riesenbahnhof, Frankfurt. Der Bahnhofvorstand, der Chef, der Oberchef, kann unmöglich die ganze Anlage übersehen. Ist für ihn unsichtbar. Aber in seinem Büro hat er die ganze Anlage auf einer Tafel. Kann er die auf einen Blick übersehen. Das ist für ihn die Lichtsignalanlage der ganzen, für ihn unsichtbaren, des ganzen unsichtbaren Vorgangs. Ein Menschen leuchtet rot auf, dann weißt du, oh, schnell weiter herumreißen, nicht? Oder das und das, das ist nicht so. Die Sternenwelt, Sonne, Mond und Sterne, bilden den Originalchronometer unseres Gottes. Sie seien zu Zeichen und als Lichter und Bestimmung der Zeiten. Zeichen, Licht und der Zeiten. Also, Zeichen sind Signale und Lichter sind Licht. Lichtsignalanlage. Für was? Für die Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Aber wenn ein Laie vor die Tafel gestellt wird, der weiß damit gar nichts anzufangen. Da muss man die einzelnen Dinge kennen. mit Namen kennenlernen. Wer hat denn allen Gestirnen den Namen gegeben? Wer? Gott selber. Nicht unsere Astronomen, auch nicht die alten Chaldäer oder Azteken im Westen. Wer da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. So habe ich schriftlich von einem Astronomen, der sagt, eigenartig, woher diese eigenartigen Sternnamen kommen, deren wir uns heute noch bedienen, in unserer modernen astronomischen Wissenschaft, wissen wir nicht. Diese Sternnamen gehen zurück seit Menschengedenken. So. Wissen wir, woher die Namen kommen? Ja. Wenn nun Gott jedem einzelnen Gestirn einen Namen gegeben hat, hat dann das einzelne Gestirn eine Bedeutung? Hat er den einzelnen Engeln und Engelfürsten auch einen Namen gegeben? Ja. Und vor Gott ist es so, unsere Sonne ist das Zeichen für ihn selber, für Christus. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu Christi leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Da geht die Sonne blutrot unter. Genau heißt das, ihr sollt den ans Holz gehängten spätestens beim Untergang der Sonne vom Holz herunterholen. Geschah das schon so auf Golgatha? Ja. Und der Mond ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis auf dem ersten Blatt der Bibel. Bitte. Die Sonne ist nicht Christus und der Mond ist nicht Satan. Unschuldige Zeichen. Ein Astronom hat gesagt, meine Damen und Herren, eure Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Sogar die 12 Sternbilder, die unsere 12 Ziffern, durch die 12 Ziffern dargestellt sind, das sind nur wieder Zeigerzeichen. Ne? Sind die schuldig daran, dafür, können die was dafür, wie viel Zeit es ist, die Zeiger? Nein. Sind uns, die zeigen nur an. Hat der Uhrmacher so gemacht? Und der Uhrmacher hat sich an den Originalchronometer Gottes gehalten. Nicht? Unsere besten Schweizer Chronometer, die können nicht gestellt werden, wie sie wollen. Nicht? Die Sonne geht immer noch unter, wann sie will. Nicht? Die Sonne weiß ihren Untergang. Das heißt, Christus weiß, dass er sterben muss. Der Mond, hat er gemacht für bestimmten Zeiten. Ja, und so weiter. Also, Sternhimmel, weil jetzt gerade dieser Tage haben wir eine Konjunktion am Himmel zwischen Jupiter und Saturn. Eine dreifache. Treten näher zusammen, überkreuzen sich, treten wieder zusammen, noch einmal und kreuzen sich noch einmal. So. So wie Gott es zur Darstellung gebracht hat, vom Standpunkt der irdischen Beobachter als Mensch. Das ist für uns maßgeblich. Ende nächsten Jahres kommt wieder ausnahmsweise, nach 30 Jahren ungefähr, die große Konjunktion zustande, wieder eine dreifache zwischen den beiden größten Planeten Jupiter und Saturn, wie es war 1939, 40, 41. Diese Konjunktion, dieser Zusammentritt von großartiger Darstellung, wie es war in jenen Jahren 39, 41 und der weitere Verlauf, kam damals bei den Astronomen der Gedanke auf, weil festgestellt wurde, genau wie 39, 41 und so weiter, die beiden größten Planeten ihre größte Konjunktionsmöglichkeit zur Schau gestellt haben, war es im gleichen Sternbild 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung und meinten, dass das könnte der sogenannte Stern der Weisen gewesen sein. Ich sage nein. So dumm waren die damaligen Astronomen nicht. Sie wussten genau, was das war, sondern der Stern der Weisen war eine Nova. Ich sehe am ehesten eine Erscheinung unter der Familie der Kometen. Nun,
die Magier aus dem Osten kommen, die sagen, wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang im Osten und sind gekommen, ihn anzubeten. An den Toren Jerusalems angekommen, stellen sie den Wachen die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Also da ging kein Zauberflunkerstern vor ihnen vor der Nase her, nicht? Wie es aus der Sonntagsschule erzählt worden ist, sondern ganz sachlich. Wir haben seinen Stern. Nicht? Aus Jakob wird ein Stern aufgehen und ein Zepter aus Israel. Hat Bileam der Offenbarte bekommen, ist nach Osten gegangen, das haben die vermerkt und in ihrer damaligen Kenntnis richtig beurteilen können. Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Wissen, was das bedeutet? Neugeborene König der Juden, den können wir noch in Jerusalem finden, also Jerusalem. Wo ist er jetzt, nicht? So. Herodes ruft die Schriftgelehrten dieser Schrift zusammen und sagen, kommt nur Bethlehem in Frage, nicht? Gut. Also, jetzt hat im Moment, wo die Aufweisung der Schriftgelehrten durch die Kidonzahl hinaufziehen nach Bethlehem, geschieht was? Da erscheint der Stern, den sie vor so viel Zeit im Osten gesehen haben, neu aufleuchten, gerade über Bethlehem. Jetzt verstehen wir. Und davor, dass sie den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Warum? Sagten, ja, unsere Beurteilung dieses Sternes, den wir gesehen hatten im Aufgang im Osten, dass der den König der Juden, den Verheißenen, bedeutet, scheint richtig zu sein. Und die Weisen aus Israel, die uns nach dem Gesetz gesagt haben, Bethlehem kommt noch in Frage, die haben auch recht gehabt. Hat Gott den Stempel aufgedrückt, der Richtigkeit der beiden Beurteilungen. Ich darf nur darauf hinweisen, was jetzt dann kommt, Ende nächstes Jahres, die große, ja, da muss ich noch ergänzen, 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung, bevor Jesus geboren wurde, ist, sei diese Konjunktion da gewesen, bitte rechnen wir mal 7 Jahre zu 41. Wo kommen wir dann an? Ist da auch was passiert in Israel? Ah ja, ne? Eigenartig. Weil diese sichtbaren Himmelslichter Zeichen sind für die Vorgänge unter den unsichtbaren Himmelslichtern, den Geistern, stimmen die Dinge eben überein. Nur ist es so, dass Gott zuerst die Zeichen setzt und dann geschieht das, was am Himmel sichtbar angezeigt ist, in den für uns unsichtbaren Vorgängen unter der Geisterwelt. Und wenn dort die entsprechenden Entscheidungen gefallen sind, kommen auf der Erde noch die letzten Auswirkungen in Erscheinung. Offenbarung 12, ein großes Zeichen im Himmel, Sonne, Mond und Stern. Ein anderes großes Zeichen, ein Drache und so weiter und so. Sichtbar an den Gestirnen, auf göttliche Art und Weise dargestellt. Und es entsteht ein Kampf im Himmel. Michael kämpft für Christus und Israel und der Drache, Satan, mit seinen Engeln. So. Nachdem das Zeichen für uns gegeben ist, wissen wir, jetzt geht es in der unsichtbaren Welt hoch her und so. Entscheidende Kämpfe. Merken die Erdbewohner dann auch noch etwas davon? Ha. Nachdem Michael und seine Engel gesiegt haben in der unsichtbaren Welt, wird der Satan auf die Erde geworfen. Merkt man dann etwas da unten, nicht? Ja. Dann verführt er die ganze Ökumene, steht dann geschrieben, wenn er auf die Erde geworfen ist. Und jetzt sind wir an der Stelle hier. Deshalb lesen wir weiter. Und du sprichst in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Da sind wir stehen geblieben. Hoch über die Sterne Gottes. Was versteht die Schrift unter Sternen? Die Sterne, die du sahst, die 7 sind 7 Engel. Und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Also sind wir auf der Erde, im äußersten Nein. Gibt es einen Polarsternenhimmel? Gibt es einen kosmischen Nordpol? Ah ja, und der ist genau über unserem irdischen Nordpol. Das ist das Hauptquartier Satans da oben. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen den Höchsten. Ich hatte das noch genau im Hebräischen angesehen, diese Stelle. Und das ist noch gewaltiger. Da heißt es nicht nur, ich will hinaufsteigen über alle Sterne, sondern ich will zurückkehren in mein Hauptquartier im äußersten Norden.
also auf den Versammlungsberg, nicht? Der Versammlungsberg am Sinai ist auch ein Berg Gottes, nicht? Und das ist sein Versammlungsberg, das ist der Gegenpol. Also er gedenkt so, die ihm von Gott schöpfungsmäßig gegebenen Bewegungskräfte im Weltraum sich breit zu bewegen in einer gewissen Art, auf seine Weise allgegenwärtig zu sein. Bitte. Kann Satan nicht in Zürich gleichzeitig versuchen, wie jemand für euch in Hamburg? Kann er das? Kann er oben am Thron Gottes nicht anklagen, während er da unten die ganze Menschheit verführt? Also bitte, ne? Gewaltig. Deshalb, wenn wir ja unter dem Thema, dem Unterthema Götter da uns bewegen, noch einmal, dass unser Gott diesen gewaltigen Geist, jetzt Satan, Teufel genannt, Drache, Schlange, der Wort, immer noch mit seinem eigenen Gottestitel ehrt. Er ist der Gott der Theos und Achon und Fürst dieses Zeitalters. Dieses Zeitalters. Dann sind wir vielleicht eher geneigt anzunehmen, dass Gott andere geistlichen Hoheiten in den Himmel, die noch edlerer Natur sind als Satans, auch Götter zu nennen. Wenn er bis heute diese Person so ehrt, einmalig. Mich gleich machen den Höchsten. Das ist die Ergänzung und Vollendung der Anfänge von Raumfahrtbestrebungen von uns Menschen. Denn, was ich gesagt habe eben, seine ihm von Gott gegebene Möglichkeit, sich im Weltall zu bewegen, die wird ihm genommen. Er wird als großer Adler bezeichnet, mehrfach in der Schrift, eben, der Zutritt hat bis zu.